RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Was ist das für ein Zeichen? Da ist der UN-Generalsekretär erst in Russland, dann in der Ukraine, um zu verhandeln, um Lösungen für den Krieg auszuloten. Und dann beschießt Russland Kiew, während sich Antonio Guterres dort mit Präsident Zelensky trifft. Kurz nach der Pressekonferenz der beiden. Geht es schlimmer? Christoph Heusgen ist einer der geübtesten und erfahrensten Diplomaten Deutschlands. Viele Jahre war er Angela Merkels außenpolitischer Berater, hat auch Minsk mitverhandelt, dann Botschafter der Vereinten Nationen und jetzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Schönen guten Morgen, Herr Heusgen.
Ja, guten Morgen, Frau Ulrich.
Kann man von Seiten Putins die UN noch geringer schätzen, als Kiew anzugreifen, während Generalsekretär Guterres dort ist?
Also die Geringschätzung der UNO, die Geringschätzung des internationalen Rechts, das macht ja Putin seit einigen Monaten und einigen Jahren sehr, sehr klar, dass er sich jetzt so brutal nochmal zeigt hier, ist einfach ein Beweis dessen, wo Putin steht. Putin richtet sich nicht nach der UN-Charta. Putin verletzt internationales Recht, internationales humanitäres Recht, die Menschenrechte. Und er hat einfach überhaupt keinen Respekt vor dem internationalen Recht. Und er zeigt eben durch dieses, was Sie gerade geschildert haben, auch, wie viel er von Guterres und seinen Bemühungen hält. Es ist schon, man denkt manchmal, man kann nicht tiefer sinken, aber Putin schafft es dann trotzdem immer noch.
Heißt, Guterres hat nichts erreicht?
Das will ich nicht sagen. Guterres ist zumindest eingeladen worden. Guterres hatte vorher versucht, den russischen Präsidenten anzurufen. Er hat nicht mal das Telefon abgehoben. Jetzt hat er ihn empfangen und Guterres hat klar Stellung bezogen, auch durch diesen demonstrativen Besuch von Butscha gestern. Und das ist schon etwas, denn wissen Sie, das wird oft dargestellt, Westen gegen Osten und so weiter, Verlängerung des Kalten Krieges. Nein, hier geht es um die Verletzung der UN-Charta, internationalen Rechts. Und wenn dann der UNO-Generalsekretär dort auftritt, macht er das auch deutlich. Also Guterres war da, er hat eröffnet Putin eine Möglichkeit, mit der UNO zu verhandeln, wenn dann der Kreml-Chef sich darauf einlässt. Aber es war gut, dass Guterres da ist. Wissen Sie, man muss in einer solchen Situation, wo jeden Tag Menschen sterben, muss man alles versuchen, um weiterzukommen.
Also weiter verhandeln, sagen Sie. Auf der anderen Seite ja aber auch, dass Putin andauernd internationales Recht missachtet. Sie haben ja gesagt, tiefer sinken geht kaum mehr. Aber wie kommt man da jetzt raus? Wer könnte denn überhaupt auf Wladimir Putin einwirken? Gibt es da noch wen? Da wird ja immer Angela Merkel irgendwie noch so im Hintergrund genannt.
Auf Wladimir Putin kann nur Wladimir Putin einwirken. Er hat gegen sämtliche Ratschläge, er hat gegen die internationale Gemeinschaft, wissen Sie, haben eben erwähnt, ich bin jetzt Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz war es der ganzen Welt klar, dass die internationale Gemeinschaft zusammensteht, dass wenn Putin tatsächlich, das war am 20. Februar, wenn er einmarschiert, wird er wirklich mit einer breiten Front konfrontiert werden. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat jetzt gesehen und er merkt ja, dass seine Kriegsziele, dass er sie nicht erreichen kann, dass Tausende seiner Soldaten sterben. Er macht trotzdem weiter. Es kann nur Putin selbst sein und wir müssen alles tun, um diesen Entscheidungsprozess bei Putin zu beschleunigen, dass er eben einsieht, dass er das, was er wollte, nämlich die Zerstörung der Ukraine, nicht erreichen kann.
Diesen Entscheidungsprozess würde ich gleich gerne mit Ihnen nochmal drüber reden, aber kurz nochmal wirklich tatsächlich zu der Person der früheren Kanzlerin Angela Merkel. Glauben Sie oder haben Sie mit ihr mal drüber gesprochen, ob das irgendwie in Frage käme, dass sie sich da nochmal einschaltet?
Ich habe mit Angela Merkel darüber nicht gesprochen. Wir haben eine amtierende Bundesregierung. Der Bundeskanzler Scholz macht Krisendiplomatie. Er verfügt über die Instrumente. Er ist Teil der Europäischen Union, der G7, der NATO. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage der Exekutive. Ich glaube nicht, dass das jetzt etwas bringt, indem man jemanden anderes da ins Spiel bringt. Wenn dann die Konstellation ist, dass der Bundeskanzler meint, dass man das so machen sollte, vielleicht. Aber in erster Linie, ich komme noch mal drauf, das ist Putin, der für sich entscheidet, er hat nicht auf andere gehört, er hat nicht auf die internationale Staatengemeinschaft gehört, er hat beschlossen, diesen Angriffskrieg zu machen. Er muss einsehen, dass er eben seine Kriegsziele nicht erreicht. Und
aber diese Einsicht, von der Sie sprechen, wenn die Putin ja offenbar jetzt von selber bisher zumindest überhaupt noch nicht zeigt, wie sollte der Westen darauf weiter einwirken? Ist das dann so, dass dieser Kurs, Waffen zu liefern, Geschlossenheit zu zeigen, dass das der einzig mögliche ist, oder gibt es irgendwelche anderen, besseren Ideen?
Nein, wir haben ja schon darüber gesprochen. Man muss ihm immer die Türe offen halten, über Gespräche, über Verhandlungen aus dieser Sackgasse zu kommen. Und ansonsten muss man den Preis erhöhen. Wissen Sie, wenn wir nicht Waffen liefern würden, wenn Putin die Verwirklichung seines Ziels gelungen wäre, nämlich eine neue Regierung in Kiew zu installieren, die Ukraine nach Russland sozusagen einzugemeinden, wer garantiert, dass er dann aufhört? Er hat schon spekuliert, oder in seinem Umfeld wird spekuliert über Moldawien. Und was passiert, wenn er sieht, er kann mit seinem Nationalismus, mit seiner Aggression, hat er Erfolge? Also das ist ganz wichtig, dass da entgegengehalten wird, dass wir die Ukrainer auf ihren Bemühungen, die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung ihres Landes zu bewahren, dass wir sie dabei unterstützen.
Aber heißt das dann auch, dass man auf gar keinen Fall zulassen darf von der internationalen Gemeinschaft her, dass zum Beispiel der Donbass russisch wird, weil dann hätte ja Putin eines seiner großen Ziele erreicht?
Sein großes Ziel war, eine andere Regierung in Kiew zu installieren. Was Putin ja letztlich umtreibt, ist das, was er gesehen hat, was im post-sowjetischen Raum passiert. Nämlich überall, in allen Ländern um Russland herum, gehen die Menschen auf die Straße, wollen Schluss machen mit diesen post-sowjetischen oligarchischen Gesellschaften, wollen Demokratie installieren, und ein erfolgreiches Kiew, eine erfolgreiche Ukraine würde Fragen in Moskau aufwerfen bei seinen Bürgern. Warum haben wir nicht diese Freiheit? Also sein Hauptziel war, in Kiew eine Marionettenregierung zu installieren. Dieses Ziel hat er verfehlt. Donbass, deswegen sage ich ja, man muss versuchen, ihm irgendwie einen Ausweg zu bieten, dass er dann hinterher sagt, also ich habe da unten das und das erreicht. Das müssen die Ukrainer wissen, wo sie dann sagen, jetzt begnügen wir uns und jetzt hören wir auf. Aber erstmal muss man sehen, dass Putin nicht weiterkommt auf dem Weg, den ich eben geschildert habe.
Aber das heißt, Donbass, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre dann zu Opfern in Anführungsstrichen?
Nein. Ich will überhaupt nichts sagen. Das ist eine Frage der Ukraine. Die Ukraine, das ist ihr Land, inklusive, wir haben auch nie anerkannt die Besetzung der Krim, des Donbass. Das muss die Ukraine wissen, was dann für sie eine Möglichkeit ist. Der Präsident, und man liest ja zwischen den Zeilen, dass er bereit ist, über Übergangslösungen zu sprechen. Aber das muss gänzlich und allein der Präsident der Ukraine, das muss die Ukraine entscheiden, was sie für sich als Kriegsziel setzt.
Herr Heusgen, Gregor Gysi war hier gestern bei uns im Interview, und der hat davor gewarnt, dass vielleicht am Ende nach einem Krieg eine ganz neue Konstellation, eine Art Zweckbündnis von Russland mit China und Indien rauskommen könnte. Die halten sich ja mit Kritik an Moskau sehr zurück. Ist das eine Gefahr, und ist das was auch den Westen sehr beeinflussen würde?
Also das ist ein guter Punkt, den Sie aufwerfen, wenn ich das so sagen darf. Es wird sehr oft dargestellt, dass es sich hier um die Fortsetzung des Kalten Krieges, Ost-West und so weiter darstellt. Und ich glaube, dass das eine falsche Betrachtungsweise ist. Und deswegen war es ja, habe ich ja eben gesagt, so wichtig, dass der UNO-Generalsekretär da war. Es geht hier nicht um Ost-West. Es geht darum, um den Respekt für internationales Recht. Es geht darum, dass wir die UNO-Charta einhalten. Und das ist nicht nur westlich, sondern das ist etwas, was weltweit wichtig ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir über diese klassische Ost-West-Schiene hinausgehen, dass wir, und das haben wir ja auch gemacht, das wurde ja gemacht bei den Vereinten Nationen, dass man es in die UNO bringt und da klar macht, das ist nichts Ost-West, sondern das geht die ganze Welt an. Und das geht alle die Staaten an, die für internationales Recht einstehen. Und das ist nicht nur Europa und USA, das gibt es in Afrika, in Asien. Gucken Sie sich an, wie ASEAN-Staaten sich verhalten haben. Nein, nein, also diese Zweiteilung, die Gysi da irgendwo hinmalt, die gibt es nicht, sondern hier steht internationales Recht auf dem Spiel. Und das ist eine universelle Frage.
Sagt Christoph Heusgen. Er ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Heusgen, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Ulrich.
Wenn man sich die Bundeswehr mal als Einkaufsladen vorstellt, dann sind die Regale ziemlich leer. Zu wenig Gerätschaften, aber auch zu schlechte Ausrüstung für die Soldatinnen und Soldaten, was die Wehrbeauftragte Eva Högel schon länger beklagt, auch schon ihre Vorgänger übrigens. Wir haben das ja rund um die Ukraine noch mal ganz deutlich vor Augen geführt bekommen. Mit 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr jetzt auf Vordermann gebracht werden, wenn die Union da auch mitspielt bei diesem Sondervermögen, denn dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Heute legt Eva Högel im Bundestag erstmal ihren Jahresbericht als Wehrbeauftragte vor, präsentiert also gewissermaßen ihre Einkaufsliste für die Truppe. Guten Morgen, Frau Högel.
Einen schönen guten Morgen, Frau Ulrich.
Was steht denn ganz oben bei Ihnen auf dieser Liste?
Ganz oben auf der Liste steht die persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten. Das muss wirklich Priorität haben. Und ich bin dem Deutschen Bundestag sehr dankbar, dass er dafür bereits 2,4 Milliarden Euro bereitgestellt hat. Damit können dann Helme, Schutzwesten, Bekleidung, Kälte-Nässe-Schutz, Rucksäcke gekauft werden. Das soll bis 2025 bei der Truppe ankommen. Und das war schon mal eine erste gute Entscheidung.
Also daran allein hapert es auch schon.
Ja, es fängt mit der unmittelbaren persönlichen Ausrüstung an. Dann geht es weiter über kleines Gerät. In der Truppe fehlen zum Beispiel Nachtsichtgeräte. Die Funkgeräte sind 30 Jahre alt. Und dann geht es weiter zum großen Gerät. Auch das ist natürlich wichtig. Daran müssen Soldatinnen und Soldaten ausgebildet werden. Sie müssen damit üben. Sie gehen damit in den Einsatz. Und die Einsatzbereitschaft des großen Gerätes liegt bei 77%. Das steigt so langsam an. Da gibt es Verbesserungen. Aber das ist noch längst nicht zufriedenstellend. Da müssen viele Investitionen getätigt werden. Und dafür sollen die 100 Milliarden Euro ja dann auch verwendet werden.
Liegt es nur am Geld, was dann jetzt ja irgendwann mal fließen wird? Wahrscheinlich im Juni werden Sie ja dann drüber abstimmen. Oder liegt es auch daran, dass das Beschaffungswesen so kompliziert ist und auch Ihre Vorgänger, ja, also gerade im Verteidigungsministerium, die Vorgänger dort sich da ja zum Teil schon die Zähne dran ausgebissen haben?
So ist das. Wir haben ja auch 50 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt. Das heißt, wir haben wirklich genügend Geld, damit die Dinge auch beschafft werden können. Das Beschaffungswesen muss reformiert werden. Und das muss jetzt auch einhergehen mit der Bereitstellung der 100 Milliarden Euro. Das Vergaberecht muss vereinfacht werden. Und wir müssen auch schauen, an welchen Stellen Bürokratie abgebaut werden kann. Das ist dringend erforderlich, denn die Prozesse dauern zu lange. Und da sind auch schon erste Entscheidungen getroffen worden. Das begrüße ich auch, zum Beispiel die Entscheidung, den Artikel 346 AEUV, also das Europarecht, zu nutzen, um die Ausnahmen für den militärischen Bereich nutzen zu können, um die Vergaben zu vereinfachen oder beispielsweise die Schwellenwerten für freihändige Vergabe zu erhöhen und Vergaben dadurch leichter zu machen, dass unterhalb von 5.000 Euro auch freihändig beschafft werden kann. Das schafft schon Erleichterung und auf diesem Weg müssen noch weitere Verbesserungen erfolgen.
Freihändig beschafft, finde ich eine interessante Formulierung. Das kannte ich jetzt noch nicht so, dass man da eben offenbar schneller mit weniger Vorgaben dann vorgeht. Frau Högel, ich würde gerne auf diese 100 Milliarden, die Sie ja jetzt schon mehrfach angesprochen haben, nochmal kommen. Das Sondervermögen für die Bundeswehr, was ja entschieden werden soll. Da sagt die Union ja bisher, okay, wir machen mit. Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagt das, hat das gestern hier bei uns im Inforadio auch nochmal gesagt. Aber dazu müssen dann auch alle Abgeordneten der Ampelkoalition erstmal stehen und mitziehen. SPD, Grüne, FDP und wir füllen dann quasi als Union auf, was man noch braucht für die Grundgesetzänderung. Aber innerhalb der SPD gibt es ja da auch Gegenwind, richtig?
Naja, es ist jetzt so, dass für das 100 Milliarden Euro Sondervermögen, das ist ja auch alles keine Kleinigkeit, sondern das braucht 2/3 Mehrheit für eine Änderung des Grundgesetzes. Das heißt, jetzt finden natürlich Die erste Lesung hat stattgefunden. Bis zum Juni, bis zur endgültigen Beschlussfassung, finden natürlich jetzt viele Diskussionen statt. Innerhalb der jeweiligen Fraktionen, aber auch der Fraktionen untereinander, damit die Zweidrittelmehrheit hergestellt werden kann. Ich gehe mal fest davon aus, dass am Ende die Mehrheit steht und die Abgeordneten nicht nur der Ampelfraktionen, sondern auch der Oppositionsfraktionen, der CDU, CSU, dass die dann auch geschlossen für diese 100 Milliarden stimmen.
Aber Frau Högel, die Union zum Beispiel hat als eine Bedingung genannt, dass das 2%-Ziel für die NATO, also 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, dass das in die Verfassung geschrieben werden soll. Wäre sowas mit Ihnen zu machen?
Also ich sage das nochmal, das sind Verhandlungen der Fraktionen. Ich bin an diesen Verhandlungen nicht beteiligt.
Als Werbeauftragte. Aber ich spreche Sie jetzt als SPD-Politikerin in diesem Fall
ja, aber ich
an.
Bin ja überparteilich und auch nicht Mitglied der SPD-Fraktion, sondern mein Bestreben als Werbeauftragte ist natürlich, dass die Bundeswehr ausreichend finanziert wird. Es gibt das 2%-Ziel, es gibt einen jetzt auch erhöhten Verteidigungshaushalt von 50,3 Milliarden Euro und es soll das Sondervermögen geben. Darüber wird jetzt gerade sehr intensiv im Bundestag diskutiert und natürlich verhandelt. Handeln die Fraktionen, stellen auch Bedingungen. Ich sage nur, ich gehe davon aus, im Juni steht ein Kompromiss, denn unsere Bundeswehr braucht das Geld und das ist gut investiertes Geld in Frieden, in Freiheit, in unsere Demokratie und unsere Sicherheit.
Aber noch mal kurz nachgehakt, Frau Högel, könnten ja. Sie mit diesem 2%-Ziel im Grundgesetz leben?
Das ist, also ich will mich da wirklich nicht einmischen in die Verhandlungen der Fraktionen. Okay. Das ist definitiv nicht meine Aufgabe. Und das 2%-Ziel ist politisch vereinbart. Und ich nehme wahr, dass sowohl die Ampelfraktionen, die die Regierung stellen, als auch CDU, CSU sich diesem Ziel auch verpflichtet fühlen.
Danke herzlich. Eva Högel, die Werbeauftragte des Bundestages. Sie präsentiert heute ihren Jahresbericht ab 9, also in knapp 2 Stunden, wird sie das dann nochmal ausführlich auch den Abgeordneten präsentieren. Herzlichen Dank, dass Sie heute früh Zeit hatten. Frau Högel.
Herzlichen Dank, Frau Ulrich.
Die Republik Moldau oder Moldova hat nur rund 2,5 Millionen Einwohner. Der Blick auf die Landkarte zeigt aber, sie könnte für Russland im Ukraine-Krieg von großem strategischen Interesse sein. Denn wenn die russischen Truppen im Süden der Ukraine weiter vorrücken und Moldova erreichen, dann wäre die gesamte Schwarzmeerküste von der Ukraine abgeschnitten. Bei mir am Telefon ist Professor Susanne Schattenberg. Sie ist die Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Schönen guten Tag, Frau Professor Schattenberg.
Schönen guten Tag.
Ist erkennbar, dass Russland Moldova besetzen will?
Das lässt sich leider nicht ausschließen. Momentan sehen wir ein mögliches Zündeln, wobei auch da unklar ist, von welcher Seite tatsächlich jetzt diese Anschläge kamen. Relativ klar ist aber, dass Putin gesagt hat, dass er eigentlich diese Landbrücke haben möchte und dass russische Generäle schon gesagt haben, das wäre dann die zweite Phase des Krieges bzw. der Spezialoperation eben über die Ukraine an der Schwarzmeerküste entlang den Landweg zu ebnen nach Moldau.
Nun ist ja Moldau ein Nachfolgestaat der früheren Sowjetunion, von Anfang an gespalten. Der Teil Transnistrien hat sich für unabhängig erklärt, ist praktisch vollständig von Russland abhängig. Ist das vergleichbar mit dem Donbass und der Ukraine?
Also dieser Konflikt ist tatsächlich schon viel, viel älter, weil Moldau nicht schon zur Zarenzeit immer wieder zwischen mehreren Mächten hin und her gewechselt ist, sondern eben auch 1917 sich bereits als unabhängig erklärt hatte und dann erstmal Teil Rumäniens war, bis es dann Opfer des Hitler-Stalin-Paktes wurde und Hitler-Stalin erlaubt hat, eben Moldau wieder zu besetzen. Und dieser Streifen Transnistrien ist tatsächlich damals, 1917, infolge dieser Auflösung von Stalin gegründet worden in der Ukraine als autonomes Gebiet, um den Anspruch auf Moldau, das damals dann Rumänien gehörte, zu unterstreichen. Also das ist ein ganz alter historischer Konflikt, der eben 1992 dann sich in einem kurzen, heftigen Bürgerkrieg entlud. Und seitdem ist eben dieses Gebiet Transnistrien unabhängig. Von daher ist das ein ganz anderer Konflikt als in der Ostukraine, aber instrumentell politisch von gleicher Brisanz.
Welche Position bezieht denn die Regierung von Moldau? Also gibt es einen Plan, mit Transnistrien irgendwie wieder zusammenzukommen?
Das ist natürlich die Hoffnung, wenngleich eben seit 30 Jahren die beiden Regionen unterschiedliche Wege gehen. Momentan ist die Hoffnung von der Präsidentin Maya Sandu in erster Linie dort Frieden zu bewahren, also dass Transnistrien auf keinen Fall sozusagen das Sprungbrett für russische Truppen nach Moldau reinkommt, weshalb jetzt erneut sie ganz stark plädiert und den Antrag gestellt hat, eben in die EU aufgenommen zu werden. Das heißt, Moldau hat auch in den letzten 3 Jahren immer wieder geschwankt zwischen Russland und der EU, aber mit der letzten Wahl sich eigentlich ganz klar für Europa entschieden. Und das ist die Hoffnung, eben sich hier mit dem Westen binden und starke Verbündete schaffen zu können.
Ja, welche Signale gibt es denn von der EU bzw. auch von der NATO? Hat man da Interesse an Moldau?
Das ist relativ gering bisher gewesen. Moldau ist so ein bisschen die vergessene sowjetische Republik, weil es bisher als strategisch uninteressant und auch wirtschaftlich nichts zu bieten hat. Es war immer so der Obst- und Gemüsegarten der Sowjetunion, also auf Landwirtschaft ausgelegt. Das ändert sich jetzt zurzeit. Und ähnlich wie die Ukraine hatte Moldau auch immer große Probleme mit Korruption, weshalb eben die bisherige EU-Mitgliedschaft immer vertagt wurde und gesagt wurde, erstmal muss mit dieser Korruption aufgeräumt werden.
Auf dem Gebiet Transnistrien soll es große Bestände alter sowjetischer Rüstungsgüter geben, Panzer, Raketen, Granaten. Ist das so? Und wenn ja, welche Rolle könnte dieses Militärgerät noch spielen?
Ja, das soll eins der größten Militärlager in ganz Europa sein. Also von großer Brisanz nicht nur die Frage, wem könnte das in die Hände fallen, sondern was würde auch passieren, wenn das in Brand geschossen wird. Und das sind aber Spekulationen. Also wer versucht, da ranzukommen, das wäre natürlich genauso interessant für die ukrainische Armee, die aber sich garantiert hüten wird, dort die Grenze zu überschreiten. Aber natürlich auch für die russische Armee bzw. die russischen Soldaten, die in Transnistrien dort stationiert sind und wo man eben jetzt sehr befürchtet, die könnten sich provoziert fühlen und dann in einer Zangenbewegung auch von Westen her Odessa angreifen.
Nach dem, was man jetzt hört, könnte man die Schlussfolgerung ziehen, das ist ganz schön brisant, was sich da um Moldau herum abspielt. Heißt es da jetzt einfach abwarten oder könnte oder sollte man da jetzt versuchen, diplomatisch schon irgendwas in die Wege zu leiten, damit es am Ende gar nicht so dramatisch wird?
Also die Erfahrung der letzten Wochen und Monate hat ja leider gezeigt, dass man wenig Einfluss hat auf das, was Putin macht oder was die russische Armee unternimmt. Sicherlich wär wichtig, Moldau den Rücken zu stärken und zu versichern, dass man alles tut, dass hier keine weiteren Aggressionen von russischer Seite erfolgen. Aber es sieht eigentlich so aus, dass man momentan nur abwarten kann. Und das ist ja auch die Politik von Maya Sandu, auf keinen Fall zu zündeln und möglichst dafür zu sorgen, dass dies bei einem einmaligen Vorfall bleibt und sich nicht weiter als Feuer ausbreitet.
Danke herzlich für diese Live-Einschätzungen an Professor Susanne Schattenberg. Sie ist Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen.
Rebecca, vielleicht ein paar Worte erst kurz, wer du bist. Du bist eine Kollegin hier vom RBB, deswegen duzen wir uns auch. Du warst in der Ukraine, als der Krieg angefangen hat, selbst an diesem 24. Februar und bist aufgewacht
von Einschlägen, von Detonationen, die tatsächlich wenige Kilometer waren, das Gott sei Dank bei unserem Hotel entfernt eingeschlagen sind. Dort hat sich ein Flugfeld befunden und das war das, was die russische Armee in den ersten Kriegsstunden halt als erstes gezielt bombardiert eben hat.
Und du bist dann selber geflohen, muss man ja eigentlich sagen, oder relativ schnell aufgebrochen und weggefahren aus Kramatorsk. Wie ist dieser Weg abgelaufen oder wie war das?
Ich bin mit einem Kollegen damals unterwegs gewesen und wir haben einen von diesen Zügen eigentlich für geflüchtete Menschen genommen nach Dnipro. Und das ist ja das, was wir vor einigen Wochen auch beobachtet haben, als dieser Bahnhof in Kramatorsk ja beschossen wurde, wo sehr viele Menschen gestorben sind, eben Leute, die jetzt mit diesen Zügen die Stadt verlassen wollen. Damals hat hatten eine etwas andere Situation. Es war der erste Kriegstag. Die Menschen haben noch gar nicht so richtig verstanden, was eigentlich passiert. Und dementsprechend war dieser erste Zug sehr leer. Das sah dann am zweiten Tag komplett anders aus. Und diese Züge sind total überfüllt. Die Züge brauchen ewig. Sie nehmen Schleichwege an den Hauptverkehrslinien entlang, weil dort eben die Gefahr eines Angriffs zu groß ist. Und man ist dann teilweise 18, 19, 20 Stunden eng eingepfercht in so einem Zug. Man darf das Licht nicht anmachen. Man kann die Fenster nicht aufmachen. Dort ist es sehr heiß, sehr stickig, sehr angespannt einfach.
Du warst ja quasi damals auf dem Weg von einer unsicheren Situation ja Richtung Zuhause, also eigentlich Richtung Sicherheit für die Menschen dort unterwegs war es ja, die sind ja ins Ungewisse gereist. Also erinnerst du dich an besondere Begegnungen oder wie hast du die Menschen auf der Reise da erlebt?
Es sind so ein paar Begegnungen, die mir in Erinnerung sind. Es sind vor allem viele Menschen, die das zweite Mal jetzt fliehen, die aus den ostukrainischen Gebieten, den sogenannten Volksrepubliken, kommen und schon 2014, 15 eigentlich vor Russlands Truppen fliehen mussten. Und eine Begegnung, die mir besonders hängen geblieben ist, war tatsächlich an der Grenze zu Polen, an der polnisch-ukrainischen Grenze. Da habe ich eine Frau kennengelernt, die auch auf dem Weg nach Berlin war mit ihrem kleinen Sohn. Der war so 4, 5, würde ich schätzen. Und auf dem Grenzübergang zeigt sie mir ein Foto von ihrem 18-jährigen Sohn, den sie zurücklassen musste, den sie nicht mitnehmen durfte. Das ist natürlich total schwer. Ich denke, jeder, der Kinder hat, kann verstehen, was das bedeutet. Jemand mit 18, der ist aus Elternsicht auf jeden Fall noch nicht erwachsen. Und auch dieser junge Mann sah nicht sonderlich erwachsen aus, sondern eben wie ein 18-Jähriger. Und diese Entscheidung, glaube ich, als Mutter zu treffen, ein Kind in Sicherheit zu bringen und auch sich selbst und aber den Mann und so einen jungen Sohn dalassen zu müssen, ist natürlich sehr schwer für die Menschen.
Das heißt, die Menschen, die dann hier ankommen in verschiedenen EU-Ländern und auch in Polen, die sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Das merkt man, wenn man solche Entscheidungen hört. In Polen war jetzt erstmal die Hilfsbereitschaft, diese Menschen aufzunehmen, wahnsinnig groß. Sie wurden erstmal, so hat man das Gefühl, mit offenen Herzen und Händen empfangen. Hast du das erwartet oder hat dich das überrascht, wie groß diese Aufnahmebereitschaft ist?
Mich hat es nicht überrascht, weil in diesem Konflikt die Polen und die polnische Gesellschaft ein ganz anderes Verständnis für die Situation der Ukraine hat. Also sie sind von Anfang an, seit 2014, viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, pro-ukrainischer, weil sie eben selber ein sehr konfliktbelastetes Verhältnis zu Russland haben und den russischen Präsidenten eben auch sehr kritisch schon sehen und auch vorher immer schon auch die Deutschen beispielsweise gewarnt haben vor Nord Stream 2 oder vor gewissen Entscheidungen, die hier in Deutschland gefällt worden sind. Und dementsprechend haben sie von Anfang an, jedenfalls sagen sie das, viel besser verstanden eigentlich, worum es den Ukrainern geht und in was für einer großen Gefahr sie sind. Und da sagt man eben in Polen, wir müssen unseren Brüdern und Schwestern, so wird da häufig gesprochen, unseren Freunden helfen. Und einige Leute sagen eben auch, wenn die Ukrainer nicht wären, dann sind wir halt als Nächstes dran. Also man fühlt sich da auch durchaus in gewissen Teilen ein Stück weit bedroht. Jetzt nicht in dem Sinne, dass der Krieg irgendwie morgen anfängt, aber man hat schon einen anderen Bezug einfach zu diesem Konflikt und dementsprechend hat mich das nicht überrascht.
Du warst ja dann jetzt auch bis vor kurzem in Polen und hast dort auch Geflüchtete aus der Ukraine getroffen. Ganz viele Menschen wurden ja privat aufgenommen in Polen. Wie viel hat die Zivilgesellschaft geleistet?
Die Zivilgesellschaft übernimmt einen ganz großen Teil eigentlich nach wie vor von diese ganzen Flüchtlingsunterstützung, von Unterbringung über andere Hilfsangebote, ob das Klamotten sind, Medikamenten. Und bei den Wohnungen war es tatsächlich so, dass durchaus einige Leute ihre Wohnung geräumt haben. Die sind dann mit Freunden zusammengezogen und haben gesagt, okay, wir machen Platz. Oder wir ziehen ins Wohnzimmer und geben unser Schlafzimmer für Leute ab und so weiter. Die sind aber alle, sowohl die Leute, die geflüchtet sind, als auch die Polen, davon ausgegangen, dass das nicht so lange dauert. Die haben gedacht, na, einen Monat, das kriegen wir schon hin. Jetzt sind es 2 Monate und jetzt langsam merkt man, das ist stressig für die Leute.
Ja, man kann sich das ja vorstellen, wenn du das vorher geschildert hast, mit was für einem seelischen Gepäck diese Menschen da ja auch ankommen. Welche Probleme gibt es denn sozusagen auf welcher Seite? Also was ist vor allem für die, die geflüchtet sind und jetzt dahin kommen, schwierig, die in den Familien leben?
Das ist vor allem einmal dieser Aspekt, dass die in der Regel zerrissene Familien sind. Also sie können nicht abschalten sozusagen, sagen, okay, wir mussten jetzt unsere Heimat verlassen, wir müssen jetzt neu anfangen. Das ist so ein Cut, den man wenigstens irgendwie emotional machen kann. Das können die nicht, weil die Hälfte der Familie hängt noch drüben. Die können auch nicht aufhören, Nachrichten zu gucken. Und die warten eigentlich immer noch darauf, dass sie bald wieder zurück können. Also sie möchten auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie bald in ihre Heimat zurück können. Eigentlich sind sie in so einer komischen Schwebe und möchten so schnell wie möglich eben wieder zurück und möchten, dass dieser Krieg aufhört und möchten ihre Heimatstätte wieder aufbauen. Es fällt den Leuten schwer, natürlich Arbeit zu finden. Es fällt den Leuten schwer, eine Wohnung zu finden. Und dann hängst du bei einer fremden Familie. Und da können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, würde man das in Deutschland machen, einfach so eine fremde Familie zu sich nach Hause, dann wird es eng, jeder muss zusammenrücken. Und da kommt eine fremde Familie, die hat ihre eigenen Rhythmen, ihre eigenen Gewohnheiten, ihre eigenen Regeln. Das zusammenzukriegen, das ist unfassbar belastend für alle Beteiligten. Die Menschen sind müde, sie sind ausgelaugt und fallen dann häufig auch in eine Art Depression, vor allem auf der Seite der Geflüchteten. Und da sprechen wir noch gar nicht wirklich von Leuten, die schwerst traumatisiert natürlich ankommen. Das kommt dann auch noch dazu.
Hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, wie dieses Zusammenleben vielleicht auch schwierig sein kann?
Da geht es dann beispielsweise viel um Essen.
Um Essen?
Um Essen.
Ja.
Also das, was die Polen kochen, schmecken den Ukrainer nicht. Die ukrainischen Frauen verdienen häufig nicht gut genug, um eigenes Essen zu kaufen. Dann schämen die sich, dass sie den Kindern, die sie gerettet haben, nicht das kochen können, was sie ihnen zu Hause gekocht haben. Mir hat eine Frau gesagt, meine Kinder haben Hunger. Und ich kann meine Kinder nicht versorgen. Ich versuche doch alles. Ich kann meine Kinder hier nicht versorgen und ich habe kein Geld und ich muss immer leise sein in der Küche, weil im Wohnzimmer, das ist nicht getrennt in dieser Wohnung räumlich, schläft die Familie, die mir hier Unterschlupf gewährt, aber ich muss immer aufpassen, dass ich die nicht aufwecke. Also ich muss ganz leise mich bewegen. Die fühlt sich einfach wie ein Störfaktor in dieser fremden Wohnung. Und somit kann sie natürlich auch nicht irgendwie seelisch ein bisschen runterkommen.
Und ist es jetzt absehbar, dass diese Situation in irgendeiner Hinsicht gelöst wird? Also dass zum Beispiel der polnische Staat jetzt mehr einspringt und sagt, es gibt jetzt Unterkünfte für die Menschen?
Es gibt tatsächlich solche Unterkünfte, aber es müssen alles die Gemeinden praktisch organisieren. Und auch die sind schon voll. Wir haben in Polen die Situation, dass die allermeisten Menschen in die großen Städte wollen. Und die platzen gerade aus allen Nähten. Also die Gemeinden betteln eigentlich darum, dass die Zentralregierung hingeht und sagt, okay, wir organisieren in verschiedenen Orten verschiedenste Unterkünfte und wir verteilen die Leute. Das wird aber häufig aus der Politik als zwanghafte Umsiedlung beispielsweise bezeichnet. Und sie möchten den Leuten die freie Wahl geben, ob sie in Polen bleiben, ob sie nach Deutschland gehen und wenn sie in Polen bleiben, wo sie wohnen. An sich gute Ansätze, aber man merkt eben, allein auf organisatorischer Ebene kommen da die Gemeinden an ihre Grenzen.
Was müsste dann da passieren? Also müsste es doch so ein Umverteilungssystem geben wie bei uns in Deutschland zum Beispiel?
Auf jeden Fall aus Sicht der Bürgermeister und der Gemeinden, ja.
Ich möchte ein Thema gerne noch ansprechen, auch wenn es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig ist, weil man ist ja sehr beeindruckt von dieser großen Hilfsbereitschaft. Trotzdem auf der anderen Seite, also ich empfinde es als Diskrepanz, wenn man sich jetzt anschaut, die Bilder an der Grenze zu Belarus, wo ja auch Flüchtlinge sind, also zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, die eben nicht rübergelassen werden über die Grenze, die dann auch im Wald leben, im Kalten, auch Familien mit Kindern. Empfindest du diese Diskrepanz auch?
Das ist eine Diskrepanz, objektiv gesehen. Wenn du an der polnisch-ukrainischen Grenze bist, dann hast du da eine Infrastruktur, dann hast du Dutzende Hilfsorganisationen, die Menschen wirklich mit offenen Armen empfangen, sie weiterbringen in die nächsten Städte. Wir kommen an die belarussisch-polnische Grenze gar nicht. Dort ist eine Sperrzone. Wir haben gar keine Einsicht als unabhängige Reporterin in diese Region. Wir können nur mit Hilfsorganisationen sprechen und das, was die erzählen, die sprechen von einer humanitären Krise dort. Die Menschen, die da in diesem Grenzgebiet nach wie vor festhängen, man weiß gar nicht, wie viele das sind, es wird geschätzt, dass es Hunderte sein können. Wenn die es rausschaffen, sind die in einem körperlich derart schlechten Zustand, dass die wirklich medizinisch versorgt werden müssen. Die haben tagelang nicht getrunken, die haben tagelang nicht gegessen. Es ist kalt, es ist ein Sumpfgebiet, es ist feucht. Da sitzen kleine Kinder, Babys, Frauen, alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, oder Menschen mit chronischen Krankheiten, die keinen Zugang zu Medikamenten haben. Und die werden mit Gewalt zurückgeprügelt auf die belarussische Seite. Und so erzählen es zumindest Hilfsorganisationen und Rechtsanwälte beispielsweise. Und von der belarussischen Seite ebenfalls mit Gewalt Richtung Polen. Also die können dort kaum weg. Und das, was Menschen erzählen, die es da rausgeschafft haben, das gibt es immer wieder, ist, dass da viele Menschen nach wie vor in diesen Wäldern sterben. Und man weiß gar nicht, wie viele, weil man keinen Zugang hat, weil man diese Menschen gar nicht sucht.
Jetzt ist es ja so, dass überall in der EU jetzt die ukrainischen Flüchtlinge anders behandelt werden. Es gibt diese spezielle Richtlinie, dass alle ukrainischen Geflüchteten auch wirklich als Flüchtlinge gleich anerkannt werden. Trotzdem ist das ja einfach ein sehr, sehr, ja, ein wahnsinnig extremes Beispiel. Wie wird es denn in Polen selbst wahrgenommen, diese Diskrepanz?
Da spricht man tatsächlich aktuell gar nicht drüber. Also es gibt so ganz leise Stimmen immer mal wieder, die da durchaus darauf hinweisen und das auch sehr kritisch dann sehen. Aber es ist im Großen und Ganzen derzeit keine Diskussion. Man schaut dort nicht hin.
Das heißt, was jetzt gemacht wird oder was jetzt geleistet wird bei den ukrainischen Flüchtlingen, führt nicht zu einem Paradigmenwechsel, sage ich mal, in puncto Umgang mit Flüchtlingen allgemein?
Aus meiner Sicht nicht. Ich habe da noch keine Anzeichen für gesehen. Im Gegenteil, es gibt derzeit einen Soziologen, der versucht genau das zu untersuchen. Warum ist diese Beziehung so anders zwischen oder zu diesen zwei Gruppen von geflüchteten Menschen? Und der spricht ganz klar von auf der einen Seite Nichtwissen über die Herkunftsländer, über die Situation, in der diese Menschen sind. Viele Vorurteile, aber auch ganz klar Rassismus. Das hat er in seiner Forschung bisher herausgefunden, dass es dort eben auch rassistische Vorurteile gibt, die dazu führen, dass wir zwei Klassen von Flüchtlingen haben, so sagt es zumindest das UNHCR, die komplett unterschiedlich behandelt werden. Und man muss sagen, bei den Menschen, die an der belarussisch-polnischen Grenze festhängen, wird europäisches und polnisches Recht gebrochen. Normalerweise haben sie das Recht beispielsweise einfach um Asyl zu bitten und diesen bürokratischen Prozess in Gang zu bringen. Aber allein der Zugang dazu wird ihnen verwehrt und das widerspricht sogar nationalem Recht.
Mit überwältigender Mehrheit hat der Deutsche Bundestag gestern, am Donnerstag, Waffenlieferungen Richtung Ukraine befürwortet. Heute ist die Stunde der Kritiker dieser Waffenlieferungen. Rund 2 Dutzend Intellektuelle und Künstler haben heute einen offenen Brief an Kanzler Scholz unterschrieben und veröffentlicht, in dem sie ihn bitten, seine ursprüngliche Position der Besonnenheit wieder einzunehmen und weder direkt noch indirekt weitere schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Unterschrieben haben neben vielen anderen Prominenten Schauspieler Lars Eidinger, Schriftstellerin Julie C., Politologe Wolfgang Merkel, Kabarettist Gerhard Polt und natürlich die Journalistin Alice Schwarzer als Initiatorin des Briefes. Schön, Frau Schwarzer, dass Sie nun bei uns sind.
Ja, grüß Sie, Frau Schwarzer.
Warum halten Sie Waffenlieferungen an die Ukraine für falsch?
Weil zu befürchten ist, dass die Folge ein dritter Weltkrieg sein kann. Das liegt ja auf dem Tisch.
Also, aber gibt es nicht auch mit Waffen, wenn wir keine Waffen liefern, vielleicht einen dritten Weltkrieg?
Nicht unbedingt. Also ich denke, der Krieg, der von Putin wirklich verbrecherisch geführte Krieg, kann ja nur enden durch einen Kompromiss. Man wird irgendwann verhandeln müssen. Ja, oder der Krieg hat kein Ende und das kann vor allem nicht das Interesse der Opfer sein. Noch sind wir ja auf den Zuschauerplätzen und haben gut reden. Deswegen gehöre ich zu den Kräften, die dafür plädieren, dass wir nicht zu einer Eskalation beitragen. Und die Linie ist seitens Putin ja gezogen worden. Ja, keine schweren Waffen, keine Einmischung, sondern dass wir versuchen, auf diplomatischem Weg so stark wie möglich zum Kompromiss und zu Verhandlungen beizutragen, damit Frieden kommen kann.
Aber Sie schreiben nun selbst in dem Brief, dass man vor derart aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückschrecken darf. Die deutschen Waffenlieferungen helfen doch nur dabei.
Bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich muss man sich verteidigen dürfen und können. Und darum finde ich auch eine maximale humanitäre Hilfe und in einem begrenzten Maße Waffen, die zur Verteidigung dienen, richtig. Aber Waffen, die zum Angriff dienen, eskalieren den Konflikt. Und da sind natürlich die Menschen in der Ukraine die Ersten, die den Preis zahlen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Zerstörung und die Gewalt und der Tod, das ist ja gewaltig da.
Das ist richtig. Nun liefert Deutschland, um jetzt mal ganz genau zu werden, Flugabwehrpanzer, also keine Waffen, die auf Angriff setzen und deswegen uns auch nicht Kriegspartei machen. So ist die Argumentation der Regierung ja, die das initiiert hat. Das ist das eine. Und das zweite, es nützt den Ukrainern ja auch nichts, wenn wir Angst vor einem Atomkrieg haben. Die brauchen doch Hilfe, oder nicht?
Ja. Das habe ich ja eben gesagt. Die brauchen maximale Hilfe. Maximale humanitäre Hilfe und maximale Hilfe, um sich zu verteidigen. Aber bisher, wir haben ja einen Brief an Kanzler Scholz geschrieben und das ist ja kein Zufall. Der war ja bisher sehr zurückhaltend und aus unserer Sicht sehr besonnen. Und er wird nun von vielen Kräften, auch aus der eigenen Partei, bedrängt, ja, also offensiver zu werden. Ich denke aber, dass in dieser sehr, sehr heiklen Situation, in der wir auch das nicht mehr in der Hand haben, ob das nun schon ein Anlass für einen massiven Rückschlag von Russland ist, ob das der Beginn eines Dritten Weltkrieges sein kann, da sollten wir auf Besonnenheit setzen und zu zum Kompromiss beitragen.
Sie haben vorhin gesprochen von einer Grenze, die diese Solidarität mit der Ukraine haben muss. Wo ziehen Sie die?
Ja, die ziehe nicht ich, die zieht Putin. Und für mich war der Auslöser, diese Initiative zu ergreifen, die sehr schnell von vielen mitgetragen wurde. Und es haben auch etliche zu diesem Brief beigetragen. Das ist also schon der Ausdruck vielfältiger Stimmen. Die Grenze zieht der Außenminister von Russland, das hat er ja neulich gesagt, bei der Lieferung schwerer Waffen. Nun gehen die Interpretationen hin und her, wo fängt es an schwer zu sein und wie schwer ist es und liefern wir direkt oder indirekt im Ringaustausch. Aber in Angesicht der ganz realen Drohung eines Dritten Weltkrieges, ich bin 1942 geboren, ich erlebe das zum ersten Mal, meine ich, sollten wir uns in der Interpretation nicht vertun und die Gefahr ganz ernst nehmen. Und die Gefahr bedroht vielmehr, betrifft inzwischen doch schon lange, seit vielen Wochen in erster Linie die Ukraine. Und durch eine Eskalation wird die Lage der Ukraine nicht besser.
Nun, wenn Sie gegen Waffenlieferungen und für den Weltfrieden sind, haben Sie denn auch eine Idee, wie der erreicht werden kann? Die Diplomatie ist derzeit sehr ohnmächtig.
Ja, das wäre schön. Also eins ist auf jeden Fall klar, ich habe heute gelesen, dass die Stimmung in der Bevölkerung so ist, dass 45% für die Lieferung von schweren Waffen sind und 45% dagegen. Wir sind also zurzeit ein wirklich zerrissenes Land. Und was wir möchten, ist zur Aufklärung beitragen über das, was das bedeuten würde. Ich denke, dass nicht alle Menschen, die für die Lieferung von schweren Waffen sind, das wirklich bisher zu Ende gedacht haben. Sie haben den spontanen Impuls, der Ukraine zu helfen. Das ist sehr verständlich. Die Ukraine ist ein kleines Land und kämpft durch einen wirklich zehnfach mindestens übermächtigen Gegner. Vielleicht sollte man auch wagen zu sagen, es ist keineswegs garantiert, dass die Ukraine das gewinnen kann. Vielmehr ist es unwahrscheinlich. Aber bis dahin gibt es sehr, sehr viel tote Menschen in der Ukraine und viele zerstörte Städte. Darum meine ich, müsste man rasch verhandeln und rasch nach einer Lösung suchen. Also wir möchten zur Aufklärung beitragen, was es bedeutet, wenn wir schwere Waffen liefern und wie hoch die Gefahr des offensichtlich sehr, sehr gereizten Putins ist, dass der sich ins Unrecht setzt durch diesen verbrecherischen Krieg. Das ist uns allen klar. Nur das nutzt uns nichts, wenn es wirklich jetzt noch eskaliert.
Nun haben Sie prominente Unterstützer. Diesen Brief haben bisher zumindest 28 prominente intellektuelle Schriftsteller, Politologen unterschrieben. Haben Sie schon eine Reaktion bekommen?
Von wem?
Von den Adressaten, Herrn Bundeskanzler Scholz.
Nein, also das kann man noch nicht verlangen. Der hat den Brief heute Morgen um 9 Uhr bekommen. Und ich denke, er wird reagieren. Und übrigens schon jetzt laufen weitere Unterschriften auf bei uns. Wir haben bei Emma Online haben wir den Brief und eben auch die Erstunterzeichnerliste online gestellt. Und es kann ab sofort jeder unterzeichnen, bekannt oder unbekannt. Und die erste, die sich gerade gemeldet hat, ist die Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Und es werden sicherlich und hoffentlich viele weitere folgen. Denn die Lage ist wirklich ernst. So ernst wie in meinem ganzen Leben noch nie.
Sie schreiben nun, es gelte also, den weltweiten Frieden anzustreben. Noch ein Wort. Haben Sie eine Ahnung, wie das in der Ukraine ankommt?
Ich denke, es kommt darauf an, bei wem. Ich vermute, die Ukraine denkt nicht, dass alle, da denken nicht alle das Gleiche, so wie in Deutschland. Es wird Menschen geben, die entschlossen sind, bis zum bitteren Ende zu kämpfen und koste es ihr Leben. Es wird Menschen geben, zum Beispiel die Männer sind ja jetzt alle zwangsrekrutiert zwischen 18 und 16 und können 60 zwischen 18 und 16, 60 und können nicht ausreisen. Da wird es welche geben, die nicht freiwillig kämpfen. Also wie auch immer, egal was die Menschen denken, es geht ja jetzt nicht um Befindlichkeiten. Wissen Sie, wir reden in unseren Zeiten andauernd über Befindlichkeiten. Es geht über Fakten. Und zwar auf die allerhärteste Art. Es geht um die Frage, ob wir in einen atomaren dritten Weltkrieg reinrutschen. Und das müssen wir uns alle klar machen. Und da muss natürlich bei den Kompromissen, muss man auch Frösche schlucken. Es geht einfach darum, diesen Krieg zu verhindern.
Das sagt Alice Schwarzer, Feministin, Herausgeberin der Zeitschrift Emma und ein Initiatorin eines Briefes an den Bundeskanzler Olaf Scholz, in dem sie und viele, viele andere dazu auffordern, die Waffenlieferungen einzustellen. Frau Schwarzer, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Danke auch. Und wenn Sie diesen Brief lesen wollen, vielleicht sogar ihn selbst unterzeichnen wollen, der Brief ist jetzt auch online gestellt unter www.emma.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.